Jean Prouvaire.
Factory Man.
Konstrukteur nämlich.
Eigentlich, wenn man es runterbricht, war er Handwerker.
Entwirf niemals etwas, das nicht auch hergestellt werden kann.
Ihm war wichtig, dass es industriell herstellbar ist. Er war ein Meister der Verbindung.
Er wollte ein Mann seiner Zeit sein.
Die Gebäude hatten einfach keine tragenden Wände. Das waren eigentlich die ersten Tiny Häuser. Das ist jetzt nichts, was jetzt jedem gefällt. Kein People Pleaser.
Aber man kann sagen, er ist gescheitert.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Simon, Episode 8. Ich bin erstaunt. Ich dachte mir, es ist erst 7, die Zeit vergeht, es ist ein Wahnsinn. Aria erzählt, herzlich willkommen da draußen, der Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Und für mich ist es eines der schönsten Dinge in meinem Monat, wenn wir zu uns treffen, zum Podcast aufnehmen.
Hallo Peter. Ja, mir geht's genauso. Also ich freue mich auch immer auf unseren Termin irgendwann im Monat.
Genau.
Und du forderst mir auch immer heraus, mit welchem Thema wir da den großen Kosmos des Designs bearbeiten sozusagen und den Leuten dann näher bringen wollen. Und es ist für mich auch immer spannend, da was rauszusuchen und was wir dann gemeinsam beackern sozusagen.
Ja, vor allem für mich ist immer große Inspiration, was du wieder ausgräbst, weil wir haben uns ja trotzdem irgendwie zur Aufgabe gemacht, dass wir jetzt nicht die Allerweltsthemen ausgraben. Wir haben vielleicht ein bisschen allgemeiner begonnen, wenn ich dran denke an Arne Jacobsen, das war natürlich schon was, was man kennt, aber mittlerweile Eileen Gray, das war schon der erste Hidden Champion sozusagen und heute geht's weiter, aber das werden wir jetzt noch nicht verraten. Diejenigen, die über Instagram reinkommen und so weiter, die werden es eh schon gelesen haben, aber wir halten uns noch ein bisschen zurück mit dem heutigen Thema. Man sieht es vielleicht schon auf den beiden Stühlen,
Sesseln.
In dem Fall. Über das könnte man reden eigentlich. Warum Sessel und Stühlen bei dem ist für mich nicht ganz klar. Auf jeden Fall, man könnte sehen, um was heute geht. Es geht auf jeden Fall um etwas, was ich nicht gekannt habe. Und das fordert mich immer wieder heraus. Du sagst meinen Namen von einem Designer, von einer Designerin, von irgendetwas aus der Welt des Designs, der Architektur. Und dann lese ich mir ein und für mich ist es jedes Mal wahnsinnig spannend. Also vielen Dank, die Reise ist toll. Sie
macht
ist auch lange nicht vorbei,
Gott sei Dank. Macht eine neue Welt auf, oder?
Absolut. Und das Spannende ist offensichtlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Wir werden immer wieder angesprochen. Ich glaube, du auch, wir tauschen uns ja aus. Ja. Also es kommt an, wir haben was ausgelöst und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Auf was ich mich sehr speziell freue, ist das, was du heute zum Trinken mitgenommen hast. Wir haben vorher gesagt, eigentlich freuen wir uns schon auf ein Glas Wein.
Genau, weil ich finde, das passt heute recht gut, ist ein Muschelkalk Weiß von 2022 vom Weingut Lichtenberger Gonzales. Diesmal sind wir wirklich im Burgenland, Leiterberg.
Also das heißt, das können uns die Leute nicht mehr schreiben und sagen, lernen Sie Geografie, meine Herren.
Genau. vor allem das Credo oder die Philosophie von dem Weingut ist Reduktion und Authentizität. Und von dem her passt das da wunderbar zur Folge. Und ist eines meiner Lieblingsweingüter, muss ich sogar sagen, weil bisher jeder Wein tipptopp war, was ich getrunken habe von denen.
Kennst du den? Genau diesen speziellen jetzt?
Ja, das ist einer bekanntester Wein, kann man so sagen. Oder als Einstieg natürlich gut funktioniert. Und witzigerweise habe ich die damals am Wolfgangsee kennengelernt. Weil ein Freund von mir, der Josef Schmeisser vom Kirchenwirt, hat damals, der hat so ein Bootshaus mit am Steg und der hat immer so Wein am See Abende und Veranstaltungen gemacht, wo er damals junge Winzer und Winzerinnen geholt hat. Und das Weingut gibt es jetzt, glaube ich, seit 2009. Und das ist jetzt sicher schon, glaube ich, 10 Jahre oder so her. Und da waren die mal zu Gast. Und sehr schönes Etikett, finde
ich. Das finde ich
auch. Also sind er dem Stil treu geblieben. Also ich finde das mit diesem Briefmarkendesign super spannend, habe ich vorher noch nie gesehen. Und ja, ist ein wunderbarer Weiner, alles naturbelassen, handgelesen, also sehr schöne Geschichte.
Simon, wir haben öfter schon darüber gesprochen, was war vorher da, Form oder Funktion? Hier sprechen wir eher, was war vorher da, der Geschmack oder die Liebe zum Etikett? Was hast du vorher kennengelernt? Was hat dich gehuckt?
Ja, natürlich gar nichts in dem Fall, weil ich das Weingut gar nicht gekannt habe. Ich bin einfach zu diesem Abend bei Wein am See gegangen und habe mir das präsentieren lassen. Und das, da wurde das Weingut vorgestellt und bin quasi ohne irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Referenzen. Ich habe weder die Flasche gekannt, noch das Weingut, noch die Weine, sondern habe einfach probiert und habe es für gut befunden.
Simon, so gehe ich heute in das Thema rein. Happy 8. Episode, Aria erzählt. Ich freue mich sehr, dass wir beide das wieder machen. Bin sehr gespannt auf diese Folge. Cheers.
Cheers.
Lass das schmecken.
Und heute auch noch eine Premiere. Wir haben heute das erste Mal ordentliche Gläser.
Das stimmt.
Da möchte ich Michi von Salto Glas einen recht herzlichen Dank ausrichten. Und ja, freue mich, ist mein Lieblingsglas, also verwende ich privat auch, ist das Universalglas von Salto und eines der besten Weingläser, finde ich, die es gibt und auch eines der schönsten.
Stoßen wir mal an und dann erzähle ich kurz was über unsere Wein-Rubrik. Guter Tipp, auf jeden Fall.
Ist ja, wirklich ist gut. Trinkbar. Also ist wirklich, finde ich, für so einen Sommerabend, kann man auch noch vielleicht dazu sagen, wir wollten ja, wir haben ja geplant, da jetzt August-Sommerfolge am See, am Steg zu machen.
Ah, es wäre fein gewesen, vielleicht machen wir die nächste. Gewesen,
aber so wie der Juli da jetzt verlaufen ist, war das eher Winterfolge wie eine Sommerfolge.
Es gibt schon T-Shirts, Sommer 2025, ich war nicht dabei, hast du das schon gesehen?
Nein, ich habe gestern gelesen bei einer lieben Freundin, bei der Simone Meißel, die hat geschrieben, der kleine Oktober wäre im Juli abzuholen. Ja, sehr gut. Habe ich auch recht lustig gefunden.
Vielleicht wird es ja ein schöner Herbst, sagt man immer. Weißt du, wir sind ja Optimisten, wir beide, oder?
Kann er besser werden, ja.
Absolut. Simon, die Weinrubrik kommt sehr, sehr gut an. Wir kriegen immer wieder Zuschriften, die Leute probieren es dann aus und sagen weiter so, dein Geschmack ist offensichtlich ein guter.
Ja, das freut mich natürlich. Aber wie hast du so schön über Geschmack, lässt sich natürlich streiten. Aber ja, freut mich natürlich, wenn es den Leuten schmeckt. Ist wie gesagt immer subjektiv und kommt ja auf dann die Gelegenheit oder das Essen oder was auch immer dann drauf an.
Das stimmt. Simon, wir haben ein bisschen überlegt, wie steigen wir heute ein? Wir waren beide nicht auf Reisen, wir sind beide im Salzkammergut im Sommer über. Es gibt also nichts Großes zum Erzählen. Wir haben viel Response gekriegt. Wir freuen uns über das. Also schreibt uns weiter über alle möglichen Kanäle, Instagram, Facebook, aber einfach auch so. Wir haben natürlich E-Mail und alles Mögliche. Wir freuen uns auch über Anregungen, Themen, Vorschläge. Wir sagen es dann am Schluss natürlich noch einmal, aber bitte drückt auch die Glocke. Das hilft uns natürlich in dem Algorithmus. Der ist ja natürlich der Gegner oder der Freund jedes Podcasts. Also bleibt uns treu, helft uns mit. Die Community wächst und wir freuen uns sehr darüber. Und wir erzählen ja immer wieder, dass wir schon sehr, sehr viel gemeinsam gemacht haben, verschiedene Sachen. Wir sind privat sehr gute Freunde, aber auch beruflich über Area sehr verbunden, würde ich sagen. Und heute habe ich mir gedacht, wir stellen, bevor es jetzt wirklich losgeht mit dem Thema des Podcasts, wir stellen ein Produkt oder ein Projekt kurz vor, das wir jetzt schon seit, ja doch, 3 oder 4 Jahre machen. Das ist Area Essentials.
Genau.
Unser Magazin, unsere Zeitung. Jeder, der über YouTube zuschaut, der sieht es jetzt passend zum Hintergrund heute. Genau. Area Essentials, das ist die 2. Ausgabe, gemeinsam gemacht mit Wolfi Ortner. Und das ist ja ein Produkt, das sehr exemplarisch für Area steht, würde ich sagen.
Ja, es ist die 2. Ausgabe in dem Fall. Ist um Weiten beliebter wie die 1. witzigerweise. ich glaube, es liegt ein bisschen am Design des Covers.
Das glaube ich auch.
Und da werden immer verschiedene zu einem gewissen Thema oder Themenschwerpunkt, wenn man so möchte, Personen vorgestellt, Kunden und Kundinnen in dem Fall von uns. Und da geht es jetzt weniger um die Produkte oder um das Design, sondern es geht um die Menschen, die unsere Kunden und Kundinnen sind.
Genau.
Und warum sie die dazu entschieden haben, was der Hintergrund war, was das Thema irgendwie war. Und das wollen wir da ein bisschen hervorheben. Du interviewst die Menschen und kriegst das, glaube ich, auch ganz gut raus. Also
ich glaube, es sind die größten.
Ich lese mir es gerne selber auch immer wieder durch.
Es ist super. Es sind Deep Talks wirklich mit den Leuten.
Genau, also sie erzählen natürlich auch Sachen, die sie jetzt uns nicht erzählen würden, vermute ich mal. Oder wir hinterfragen es natürlich auch nicht so stark. Und Letztens, nur als Fun Fact, dazu habe ich auch eine witzige Begegnung gehabt mit Neukunden von uns. Und dann habe ich gefragt, wie sie auf uns gekommen sind. Und dann hat, die sind, würde ich mal schätzen, so mittleren Alters, die Dame gesagt, sie hat ihren, oder die ist angestanden quasi, also sie hat mit Pinterest sich beschäftigt und ist quasi bei einer Hausplanung sozusagen angestanden und hat dann das bei ChatGPT eingegeben.
Wow.
Und da ist ihr eine Reha vorgeschlagen worden. Und das hat mir natürlich dann persönlich gut, oder ja.
Na, es ist, es freut
das einen, ist oder? Ja nicht sowas wie Google AdWords oder so, wo man jetzt da Werbung etc. reingibt, sondern das muss man sagen, entscheidet das ja quasi ChatGPT auf irgendwelchen Parametern, das sich selbst entscheidet oder selbst irgendwie rausfiltert. Und war natürlich ein schönes Feedback, dass dann auch so neue Technologien anscheinend funktionieren.
Ja. Wir haben noch eine coole Geschichte zum Erzählen. Und zwar, wir haben zum ersten Mal geinfluenced, wir beide. Und zwar mit, ich glaube, mit unserer allerersten Folge, wo wir auf dem Imps-Lounge-Chair gesessen sind, auf, ich glaube, auf dem Schwarzen. Oder du auf dem Schwarzen von dir.
Ich auf dem Schwarzen.
Genau, genau. Wir haben ihn geinfluenced, weil wir haben einen Post bekommen vom Wolfi Ortner, aber nicht vom anderen. Genau, vom anderen Wolfi Ortner, der sich tatsächlich diesen All-Black Imps Lounge Chair gekauft hat, weil er so gut ausgeschaut hat mit dir drauf. Finde ich schon spannend eigentlich.
Ja, hat mich auch selber gefreut. Also er hat ihn auch bei mir dann bestellt. Und war natürlich schön, dass das dann auch optisch so gut angekommen ist und er schaut wunderbar aus in seiner Wohnung. Ja, also absolut. Er hat mir ein Foto schon geschickt.
Genau.
Hat ein sehr schönes Exemplar bekommen mit der Holzmaserung. Also ich finde, das passt wunderbar rein bei ihm.
Finde ich auch. Also wenn ihr da draußen irgendein Stück habt, das in unserem Podcast vorkommt oder ihr auch geinfluenced, sagt man das überhaupt so? Ich glaube schon, geinfluenced worden seid von uns, schickt uns auch Bilder. Wir freuen uns sehr drüber. Was uns eigentlich gerade auf unser Thema jetzt bringt, würde ich sagen. Denn wir beide sitzen natürlich wieder auf einem Teil. Du wirst das gleich ein bisschen vorstellen. Das sind ja jetzt schon sehr spezielle Stücke, auf denen wir sitzen, und die sind auch entworfen worden von dem Designer, dem Architekten. Nein, Architekt ist er nicht wirklich, aber wir werden ein bisschen später darauf eingehen, warum er eigentlich schon als solcher bezeichnet werden könnte. Die beiden Sessel sind von dem entworfen worden, sind sehr exemplarisch für ihn. Wir werden jetzt einmal die Katze aus dem Sack lassen. Heute geht es um Jean Prouvet, ein französischer Designer, Kunstschmied eigentlich.
Designer ist eigentlich eine falsche Bezeichnung.
Richtig.
Würden wahrscheinlich im Grab umdrehen.
Aber ich sage da was, wie er sich selber bezeichnet hat. Konstrukteur nämlich.
Factory Man,
genau.
Hat er eigentlich gesagt. Also ich glaube, er war eigentlich, wenn man es runterbricht, war er Handwerker. Also ich glaube, das war sicher das, was ihn selber am glücklichsten gemacht hat. Und ist für mich deswegen so faszinierend, weil halt heutzutage sich ja gern mal oder schnell mal wer als Designer oder Designerin oder im Kontext des Designs halt, das ist heutzutage halt beliebter als Ausdruck. Und leider muss ich sagen, also du weißt, ich bin ein großer Fan oder großer Befürworter von Handwerk. Und gerade, weil du zuerst das Salzkammer gut angesprochen hast, haben wir das, also eine, finde ich, der wenigsten Regionen, wo das wirklich nur in dem Sinne vorhanden ist. Und deswegen mag ich ihn auch so gerne, weil er das Handwerk so auf eine hohe Treppe gesetzt hat. Und ich finde, dass das wieder zurückkommen sollte in die Jetztzeit, dass das Handwerk einen höheren Stellenwert hat in der Gesellschaft, in der Ausbildung, auch dass, wenn wer eine Lehre macht etc., dass das einfach ja, genauso gern gesagt wird, wie wenn man sagt, man hat Design studiert oder Architektur oder was immer, weil mir nutzt jetzt das beste Planungsbüro oder der beste Designer oder der beste Architekt nichts, wenn es keinen umsetzen kann.
Ne? Das stimmt.
Das ist eigentlich das, was da jetzt jahrelang auch, wenn wir wieder, wie wir letztes Mal besprochen haben, politisch, gesellschaftlich da zurückdenkt, das wird halt dann leider schnell vergessen. Und deswegen ist uns das auch so wichtig. Also wir haben auch da, wo wir heute sind, wieder in Linz den Space, den wir umgebaut haben, auch immer die Handwerkerliste oder die Professionistenliste hier, damit man auch nachlesen kann, wer hier die Sachen dann gemacht hat.
Aber wir machen schon wieder Ausflüge, aber es ist doch so, dass in der Zeit, in der wir aufgewachsen sind, das Handwerk eigentlich immer mehr an Bedeutung verloren hat oder sagen wir es sogar noch ein bisschen radikaler, diejenigen, die sich fürs Handwerk entschieden haben, die waren ein bisschen zu blöd für die Schule. Was ja ein kompletter Blödsinn ist
an sich. Das ist so eine Meinung, die ich eben gar nicht nachvollziehen kann, weil, ja, wenn du im Handwerk nichts verstehst, oder dann, also wenn nicht da, wo dann, ne? Weil da musst du das Wissen oder deine Gehirnleistung sofort am Punkt bringen, da kannst du nicht bei ChatGPT nachschauen oder bei Google oder wo immer, ja, sondern du musst dein Können und dein Wissen immer anwenden können, weil du kannst jetzt nicht auf der Baustelle stehen und da 15 Minuten schnell nachlesen, wie das geht, ja. Das musst du können, ja. Und deswegen ist diese Meinung, und das Dramatische, du kannst es auch nicht mehr wieder zurückholen, ja. Also jede Person, die da, also ein guter Handwerker, der in Pension geht, der kann sein Wissen nicht mehr weiter transportieren. Ja, das ist jetzt nicht was man nachlesen kann. Ja, das ist was man hands-on machen muss. Das ist auch, das braucht auch eine lange Zeit, bis man wirklich ein Meister seines Fachs ist. Kann man nicht von heute auf morgen lernen. Und deswegen gehört es eigentlich viel mehr ins Licht gerückt und auch gesellschaftlich als Stellenwert wieder hervorgehoben. Ja.
Gott sei Dank gibt es trotzdem immer wieder Leute, die es dann doch machen. Also ich denke jetzt, weil du das Salzkammer gut jetzt schon strapaziert hast, an den Philipp Schwarz zum Beispiel, der Supermarketing-Jobs gehabt hat und dann plötzlich gesagt hat, ich will Schuster werden. Und der macht jetzt als einziger noch die echten Gäuserer Schuhe. Also das ist schon was wert, wenn es sowas gibt. Und ich glaube, es wird wieder populärer, kommt mir vor. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Handwerker da draußen wieder drauf schauen, dass sie zumindest einen Nachfolger haben und so weiter. Also ich drücke die Daumen, dass das erhalten bleibt.
Ja, also wie gesagt, wir sind da eh noch gesegnet, aber man muss sich ja im Großen anschauen und da ist eh Österreich dann eher wieder klein. Aber wenn man es wirklich, sage jetzt mal, generell europäisch anschaut, dann ist es schon relativ tragisch in gewissen Gegenden und Ländern auch. Ja.
Das stimmt absolut. Simon, zwei Sessel. Sie sind dasselbe Modell,
genau,
aber nicht dieselbe Ausführung. Nein. Sie sind grundverschieden. Ja. Ich finde zum Beispiel den tausendmal geil, auf dem du sitzt.
Ja, das ist natürlich klar. Also zuerst müssen wir mal sagen, um wen es geht. Oder haben wir schon gesagt?
Ja, Jean-Prouvé. Natürlich.
Genau. Und in dem Fall sitzen wir auf dem Sessel von Vitra, weil man muss da gleich dazu sagen, also Rolf Fehlbaum ist jetzt Förderer, klingt jetzt natürlich blöd, weil das war natürlich schon lange nach seinem Tod, also nach dem Tod von Jean Prouvé, weil Rolf Fehlbaum lebt Gott sei Dank noch. Aber da gibt es ein paar Geschichten, die den Sessel jetzt recht besonders machen. Zum einen war es das letzte Modell, das Jean Prouvé entworfen hat. Obwohl er dann noch fast 30 Jahre gelebt hat. Das ist auch, finde ich, eine sehr besondere Eigenheit in dem Sinne.
Und wahnsinnig schade.
Wahnsinnig schade natürlich, genau.
Was ihn aber auch mit Alan Gray eigentlich verbindet.
Weiß man nicht, in welchem Stil er vielleicht abgedriftet wäre. Kann man jetzt natürlich darüber nur mutmaßen. Darum vielleicht war es auch gut so. Und zum Zweiten war es das erste Produkt, das quasi die Vitra-Sammlung gestartet hat. Das war tatsächlich das erste Produkt, das Rolf Fehlbaum angekauft hat und aus weiterer Folge dann diese größte, und mittlerweile sind es viel mehr wie Stühle, also es sind auch Lampen und Accessoires und Sessel und Sofas und was weiß ich, also die größte Möbelsammlung der Welt mittlerweile, die er da besitzt.
Wow.
Und ist leider nicht mehr in der normalen Kollektion von Vitra vorhanden. Da, wo du jetzt drauf sitzt, das ist jetzt ganz neu eine Limited-Edition mit einer speziellen Farbe beim Gestell und diesem Kiefern-Sperrholz. Und gibt es noch bis Ende des Jahres. Also das ist eine Limited-Edition, die ist jetzt von diesem Modell, das heißt Anthony. Also das, viele sagen auch Anthony, aber es hat nichts mit dem Namen Anthony zu tun, sondern der Stadt Anthony, wo das Projekt gestanden ist, für das er entworfen wurde.
Ich finde sie ganz außergewöhnlich. Ich habe da das eh schon gesagt. Also ich finde sie toll. Ich habe zum ersten Mal diesen Sessel gesehen, auf dem du drauf sitzt.
Genau, das kann ich auch noch kurz erläutern.
Ja, genau. Sesselstuhl.
Sesselstuhl, also Sessel in Österreich beschreibt tendenziell ein Fauteuil, also das heißt ein Lounge-Möbel. Das heißt, wir sitzen da niedriger wie auf einem normalen Stuhl, den man tendenziell beim Esstisch verwendet. Und das ist einfach der Unterschied. Und natürlich sagen wir in Österreich landläufig zum Stuhl auch Sessel.
Aber deswegen nur, du immer so schwer,
ja, merkst du genau, das? Ja, genau. Ich bessere dir, genau.
Sehr gut, sehr
also,
gut.
Also keine Sorge. Und auf jeden Fall, ich sitze auf einem noch spezielleren Limited Edition, oder das war generell nur ganz kurz erhältlich, nämlich Stückzahlen begrenzt auf 999. Und das war damals die Zusammenarbeit mit Virgil Abloh, mhm. leider mittlerweile verstorben. Damals, wie die Zusammenarbeit war, wusste Vitra nichts oder keiner, ich glaube nur seine Frau, von der Krankheit, die er hat. Mhm. Und er war extrem, ich weiß, dass, weil mir das geschildert wurde, also er war extrem umtriebig und sehr mhm. schnell in der Zusammenarbeit. Also man hat, und das im Nachhinein gesehen, er wusste natürlich, dass er diese Krankheit hat mhm. und dass er nicht mehr lange hat. Und ich glaube, ein paar Monate später, wie die Kollektion heraus war, ist er dann leider verstorben.
Mhm. Ist der Nachlass?
Das ist auch sicher mitunter ein Grund. Also wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit gehabt, also dieses eine Stück, mhm. wenn ich es jetzt im Nachhinein gesehen, würde ich natürlich mehr kaufen, weil der mittlerweile so bei 30.000, 35.000 gehandelt wird.
Wow. Und aber das ist generell so, oder? Bei, muss man sagen, bei Jean Prouvé, dass Sammlerstücke ganz, ganz hoch hinaufgehen bei ihm.
Ja, die Originale damals mhm. aus seiner Fabrik, auf jeden Fall. Also das ist generell dieses mhm. französische Design aus diesen Jahren, die wirklichen Originale, kann man das auf jeden Fall so sagen.
Ja. Simon, du warst ja, ich bin ein Freund von Chronologie. Ja. Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, denn ich habe ein Zitat zum Einstieg von Jean Prouvé. Und zwar hat er gesagt, entwirf niemals etwas, das nicht auch hergestellt werden kann. Da sieht man, finde ich, schon diesen Factory Man dahinter, oder? Was sagt dir dieses Zitat?
Ja, ich glaube, ihm ist es nicht darum gegangen, um es eben besonders fancy oder besonders schön oder besonders designig zu machen, sondern ihm war wichtig, dass es industriell herstellbar mhm. ist. Also das ist sicher nochmal was Spezielleres im Sinne von, er wollte jetzt nicht besonders aufwendig, dass die Sachen produzierbar sind, sondern er war ein sehr sozialer Mensch. Mhm. Das merkt man auch bei seinen Mitarbeitern, die waren bei der Fabrik beteiligt, die waren am Umsatz beteiligt, sehr familiär geführt und zur damaligen Zeit und auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er versucht hat, eben Schulen wieder aufzubauen, Flüchtlingsunterkünfte, auch in Afrika diese Flüchtlings- oder einfachen mhm. Gebäude zu schaffen, die dorthin verschickt werden konnten, geflogen und eben eine sehr ökonomische und günstige Bauweise eigentlich zu schaffen. Mhm. Weil das muss man auch noch dazu sagen, er kommt eigentlich aus der, wenn man so will, Architektur. Also er hat einfach die Möbel dann erst später für die Gebäude entworfen. Mhm. Aber ursprünglich kam eben aus dem, wir würden sagen, Ingenieurswesen, Konstrukteur, wie du gesagt hast. Mhm. In dem Sinne, er zuerst die Gebäude entworfen hat und entwickelt hat, auf einer Basis, dass sie sehr modular und ja, wie würde man sagen, im Sinne von einer Wiederholbarkeit mhm. industrialisierbar sind und auch produzierbar sind.
Mhm. Ich glaube, er hat davon geträumt, dass man Möbel und Häuser so produziert wie Autos. Nämlich am laufenden
Flugzeuge,
Band, genau,
Flugzeuge hat er auch eher, gedacht. Also das war damals, da kann man eben zu Le Corbusier auch den Bogen spannen, obwohl es bei ihm jetzt tendenziell nicht so war, mhm. aber das war so der Traum damals. Oder wenn man jetzt Züge hernimmt, das sind ja auch trotzdem Häuser oder natürlich. Gebäude, die halt einen anderen Zweck verfolgen. Aber gerade ein Flugzeug besitzt eine große Leichtigkeit, sonst könnte es nicht fliegen. Und ich glaube, das war sicher sein Antrieb. Und wenn man die Gebäude, da hat es auch mal eine super schöne Ausstellung gegeben, wo sie die Gebäude, weil sie die Pläne sehr gut erhalten sind und gibt eben auch wieder also nachzubauen. Und ja, die Gebäude hatten einfach keine tragenden Wände, keine wirklichen Säulen, sondern diese Art Portale, auf denen quasi die Statik gelegen ist. Und deswegen kann man sie sicher durchaus mit Flugzeugen vergleichen, weil sie eine sehr große Leichtigkeit hatten.
Mhm. Aber man kann sagen, er ist gescheitert in dieser Massenproduzierbarkeit, ja, und absolut. Aus dieser Serie wollte absolut. Er Preisgünstigkeit herausholen, genau. Und das hat nicht funktioniert.
Und das ist das, was mich grundsätzlich fasziniert im mhm. Sinne von nicht jetzt positiv, sondern wo wir eigentlich heute auch wieder sind. Mhm. Nämlich
100%. Ich wollte die ansprechen drauf.
Gebäude sind extrem teuer, Grundstücke sind extrem teuer. Aber Fertigteilhäuser, wenn man es jetzt auf sowas runterbrechen möchte, haben in Österreich einfach mega schlechten Ruf.
Aber warum ist das so? Diskutieren wir über
Weil
das.
Weil sie schlecht sind.
Aber warum
Weil
muss das sein?
Kennst du einen Fertigteil Hausbauer, der mit einem Architekten zusammenarbeitet? Nein, das sind,
Nein, natürlich nicht.
Jetzt böse sagen möchte, Baumeisterhäuser.
Da werden wieder die Mails hereinflattern.
Aber trotzdem, ich sage es einfach so. Ja. Ich bin auch der Meinung, es sollte, aber ja, egal. Ja, ich bin der Meinung, dass also Baumeister sollten in Österreich keine Häuser planen dürfen. Aber gut. Und deswegen ist es, glaube ich, dass dieser hohe Wunsch des Individualismus des Menschen über dem steht, ob es finanzierbar ist. Und ich denke mir aber...
Also eine Wohlstandserscheinung, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das damals auch das Problem war. Und ich denke mir aber, das ist natürlich, er hatte damals natürlich nicht den Stellenwert. Er war ein junger Verrückter wahrscheinlich. Obwohl ich sagen muss, er hat 200 Mitarbeiter gehabt. Ja? Also das ist für mich das Faszinierende. Also zur damaligen Zeit 200 Mitarbeiter in der Fabrik, das ist schon nicht übel. Ja? Und trotzdem ist für mich faszinierend, wo ich mir denke, ich würde da schon, wenn ich mir jetzt denke, ich möchte gerne ein Einfamilienhaus haben und ich finde 10 andere Personen, die auch einen Geschmack haben und, und auf Design Wert legen und man schafft es mit einer Industrialisierung, einfach mit Paneelen, mit Fassaden, eine schönere Fassade zu generieren wie diese Reibputz-Vollwärmeschutzfassaden, dann wäre ich der Erste, der sagt, yes, please. Aber offensichtlich war damals entweder die Zeit noch nicht reif, aber sie ist offensichtlich immer noch nicht reif. Oder warum sich noch nie wer ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat, wie ich Bauen kostengünstiger machen kann. Warum? Es werden ja im Prinzip, und das bringt uns wieder zurück zu ihm, jedes Einfamilienhaus ist ein Prototyp.
Absolut.
Es werden lauter Prototypen in die Landschaft gestellt.
Wieso?
Und das ist für mich eigentlich, wo ich mir denke, man könnte Bauen sicher viel ökonomischer gestalten, viel günstiger gestalten, aber man schafft es irgendwie noch nicht gesellschaftlich, das in irgendeine Richtung zu bringen. Und das kommt jetzt mit dem Prototyp wieder auf ihn zurück, weil er dann von all seinen auch Gebäuden, Fassadenelementen, er hat Prototypen gebaut, er hat die Prototypen aber auch dann weiterentwickelt. Also er war nie fertig mit dem Prototyp. Und das ist das Spannende, dass er dann seine Entwürfe immer auch tatsächlich gebaut hat und auch weiterentwickelt hat. Und wenn man sich das anschaut, eben mit diesen Lüftungsflügeln, die er teilweise eingebaut hat, eben diesen, weil wir es da im Hintergrund haben, diese Lochstrukturen, wo er bewusst Material weggenommen hat, ohne der Statik jetzt irgendwie in Konflikt zu geraten. Also das ist dann für mich schon das Faszinierende und auch das Eigenständige und dann auch der Unterschied zu Le Corbusier, der natürlich sehr betonlastig und statisch schwer, wenn man so möchte, unterwegs war. Und die haben auch zusammengearbeitet. Also
und sich geschätzt, glaube ich. Gell?
Ja.
Vielleicht später nicht mehr.
Weil du bist so ein Zitate-Fan. Ich sage dir ein schönes Zitat von Jean Prouvé. Er hat über Le Corbusier gesagt, er war sicher ein großer Theoretiker, aber kaum eines seiner Gebäude war ohne Probleme.
Aber das ist doch genau
selten war ein Gebäude von ihm ohne Probleme.
Aber das ist doch genau das, worauf das Zitat sich bezieht, oder? Das, dass er sagt, entwirf nie etwas, was nicht auch hergestellt werden kann. Ne? Eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt dann wirklich deep in sein Leben gehen, weil du das angesprochen hast, warum Bauen noch nicht kostengünstiger ist, warum sich da noch nie wer wirklich damit auseinandergesetzt hat. Glaubst du wirklich, dass in dieser ganzen Baukette, in diesem ganzen Spiel irgendeine Rolle gibt, die Interesse daran hätten, dass das Ganze kostengünstiger wird?
Absolut.
Oder ist es das, dass es einfach verhindert wird, glaubst
Nein,
du?
Nein, es wird nicht verhindert, es ist nur der Wille nicht da. Und ich, also ein guter Freund von mir, der Niki Kobinger von Habau, der denkt in diese Richtung. Und natürlich ist für eine Baufirma auch besser, wenn sie quasi industriell produzieren können, als wenn sie jedes Mal wieder eben, wie gesagt, den Prototypen erfinden müssen. Weil das ist auch klar, es geht mehr schief, es kostet allen mehr Geld. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die Firmen da großartig viel verdienen, sondern du hast halt viel mehr Risiko, du hast dauernd die Probleme, dass du den Leuten jedes Mal neu, dass irgendwie der Architekt ja auch, du musst da die Details jedes Mal neu durchgehen. Also es ist einfach eine Fehlerhäufungsquelle. Mhm.
Simon, du hast mir vorgestern ein Video geschickt von Jean Privé, zumindest von einem seiner Häuser. Das Haus ist, glaube ich, aus dem Jahr 1945. Und es war modular. Nein, modular war es eigentlich nicht. Es war aufbaubar, vielleicht auch modular. Es war 9 Meter mal 6 Meter. Grundsätzlich war es modular,
weil du konntest jedes Panel austauschen und du konntest das auch erweitern. Mhm. Also es ist in dem Sinne schon modular.
Aber ich war begeistert.
Ja, es ist also diese 4x4 oder 6x6 Häuser, die er da entwickelt hat. Natürlich heutzutage jetzt mit thermischer Dämmung und so weiter brauchen wir jetzt gar nicht reden, aber war einfach eine andere Zeit. Aber grundsätzlich kannst du das Haus, oder stell dir vor, also es waren eigentlich die ersten Tiny-Häuser.
Unglaublich, ich habe es auch hingeschrieben, ja. Beim Anschauen habe ich mir notiert, Tiny-Houses. Genau. Ich wollte was anderes sagen. Ja. Jetzt auf das Haus kommen wir noch, keine Sorge. Aber es hat mich inspiriert und es hat mich fasziniert, weil dieses Haus ist in 7 Stunden gestanden. Mhm. Das heißt, das hat man aufgebaut.
Mit 4 Personen.
Das muss 4 Personen, man hat das Haus aufgebaut und an sich war es ziemlich cool. Mhm. Ja, und dann habe ich ein Intro geschrieben über Jean Prouvé, weil wir müssen ihn ein bisschen vorstellen jetzt. Gib mir kurz Zeit. Ja, ja. Ich werde es zum ersten Mal in diesem Podcast was vorlesen, aber auswendig lernen ist jetzt nicht so meins, aber es ist sehr spannend. Simon, stell dir vor, du könntest ein Haus bauen, das sich wie ein Zelt auf- und abbauen lässt. Oder einen Stuhl entwerfen, der so robust ist, dass er Generationen überdauert und trotzdem aussieht, als wäre er gerade erst für ein ultramodernes Loft gemacht worden. Jean Prouvé hat genau das gemacht. Er war kein klassischer Architekt, nämlich auch von der Ausbildung her nichts. Kein Möbeldesigner im eigentlichen Sinn. Er war ein Konstrukteur, Le Konstrukteur, hat man gesagt. Ein Brückenbauer zwischen Handwerk und Industrie, zwischen Kunst und sozialem Engagement. Seine Möbel und Häuser waren nie Luxusgüter. Sie waren Alltagsgegenstände für viele gedacht, als Antworten auf die drängenden Fragen seiner Zeit. Das ist nämlich für mich auch eine der spannendsten Geschichten. Er wollte ein Mann seiner Zeit sein. Heute erzielen seine Entwürfe Millionenpreise und stehen in den großen Museen der Welt. Doch zu Lebzeiten war Prouvé ein Unbequemer, ein Visionär, der oft seiner Zeit zu weit voraus war. Wer war dieser Mann? Nähern wir uns gemeinsam dieser Geschichte. Ich finde sie wahnsinnig spannend. Simon, fangen wir ganz am Anfang an. Geboren am Anfang des 20. Jahrhunderts, 1901, in Nordostfrankreich, in Nancy. Geboren in Paris, aber dort Familie, hat er gelebt.
Genau, und sehr schnell wieder nach Nancy zurück. Mhm. Genau.
Aber weißt du ein bisschen was über seine Kindheit?
Ja, also er ist auf jeden Fall in einer intellektuellen Familie aufgewachsen. Also sein Vater war Künstler. Das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der schon zu Lebzeiten da viel Geld damit verdient hat, aber ich glaube, dass er und seine Mutter Pianistin, also wie gesagt, beide in einem künstlerischen Beruf, und ich glaube, dass ihn das auch sehr geprägt hat, im Sinne von natürlich, also sein Vater hat auch Skulpturen angefertigt und eben gemalt. Und finde ich auch vom Erscheinungsbild sehr spannende Person, irgendwie wie eben so ein Film kann man das beschreiben.
Komplett.
Und gibt es auch Gott sei Dank Fotografien davon. Und man kann sicher sagen, aus Mangel an Geld, also er konnte nicht studieren gehen, hat er eben eine Lehre gemacht als Kunstschlosser. Und da gibt es auch eine sehr spannende Geschichte, die ihn auch gut beschreibt, finde ich. Weil er hat eine Lehre gemacht und er war bei seinem Lehrherrn nicht sehr beliebt. Also er hat nichts von ihm gehalten. Und sie haben ihm dann zur, kann man sagen, Lehrabschlussprüfung oder in die Richtung, dürfte ein sehr großes, schwieriges Portal bekommen haben. Mhm. Und er dürfte damals schon sehr genau und sehr fähig gewesen sein und hat das dann mit Bravour gemacht. Und dann hat der Lehrherr zu ihm gesagt, super, also der hat das so gut gemacht, also den stellen wir fix ein. Mhm. Und er hat dann gesagt, sicher nicht, hat nicht einmal den letzten Lohn genommen und ist gegangen und hat seine eigene Fabrik aufgemacht. Und das finde ich auch sehr, sehr hochachtend sozusagen. Also er dürfte damals dann schon gewusst haben, was er kann und was er möchte. Mhm. Und ist klar, wenn das merkst du natürlich auch als Lehrjunge sozusagen, wenn die der Chef dann nicht gern hat oder schätzt und dir jetzt keine und dann machst du was Superes sozusagen und dann bist du auf einmal der kleine Star. Also genau. Das hat er schon gecheckt und hat dann gleich den Absprung gemacht.
Aber es ist trotzdem mutig, oder mit 20 Absolut. Jahren die erste eigene Firma zu machen. Genau. Das war ja unglaublich. Mhm. Er war aber nicht von Anfang an sehr nach vorne gerichtet. Angefangen hat er trotzdem mit Art Deco-Style in seiner Kunstschmiede. Also ich habe da Entwürfe gesehen von ganz am Anfang, die waren noch verschnörkelt.
Als Lehrling. Mhm. Nachher, also das dürfte einer seiner ersten Aufträge gewesen sein in Paris, wo er so ein Portal gemacht hat. Und das war, finde ich, formal zum Beispiel, gefällt mir besser wie die Sachen, die Alan Gray so zu ihrer Anfangszeit gemacht hat. Wobei man es dann, man kann dann schon wieder, die haben sie, glaube ich, nicht gekannt oder es gibt keine Aufzeichnungen. Sie sind sehr ähnlichen genau. Kreisen unterwegs gewesen. Aber ihr Paravent, den sie gemacht hat, wenn du dich erinnerst, mit diesen rechteckigen Formen, sein Portal hat auch eine sehr stringente, durchgehende Linie mit solchen Rechtecken. Mhm. Und das muss eben zur damaligen Zeit dann eben sehr was außergewöhnlich Neues gewesen sein. Und da hat er schon dann eben auch zu Beginn dann solche Aufträge bekommen. Und das war dann, das mit den Verschnörkelungen war, glaube ich, wirklich zur
Lehrzeit. Aber glaubst du, wenn man in solchen Kreisen aufwächst, wie eben dem sehr kunstaffinen Vater, dass man dann eine gewisse Radikalität bereits mit in die Wiege gelegt bekommt? Weil ich denke mal, sonst muss man sich das eher im Laufe seines Werkes erarbeiten. Aber bei ihm schaut es überhaupt nicht danach aus.
Ja, weil ich glaube, dass er eben, er hat, glaube ich, also ich kann das eher nur mutmaßen, ich glaube, dass er das konstruiert hat und gar nicht so sehr, also wenn ich es jetzt auf die Möbel runterbreche, das ist jetzt nichts, was jetzt jedem gefällt. Also die Sachen, die wir im Schauraum haben, da brauchst du, das habe ich ja zu dir im Vorfeld auch gesagt und das klingt natürlich immer so ein bisschen arrogant, also da braucht man schon ein gewisses Verständnis und Vorwissen über die Herstellung, über das Design, über die Entstehung dieser Produkte, weil das ist jetzt nichts, das ist kein People-Pleaser. Diese Sachen ist jetzt nichts, weil wenn du da jetzt 10 beliebige Personen hinstellst, wenn du eine findest, die das schön findet, dann bist du eh schon gut dabei. Ja? Weil auch unsere Kunden sozusagen, es ist, also wenn wir, und das ist der Unterschied auch zu IMS, wenn man das so möchte, also das sehen wir in unserem täglichen Tun, wenn jetzt, und das muss man wirklich, ich kann das jetzt gar nicht mehr in 10er Schritten sagen, ich sage jetzt mal, wenn 50 Personen wegen IMS kommen, dann kommen die aktiv, die kennen IMS, die kennen die Produkte, dann ist vielleicht 50:1 Ratio, dass einmal wer aktiv wegen einem Privé-Möbel kommt und dann ist sehr, sehr oft ein Architekt oder eine Architektin. Also wir schlagen bewusst oder wenn es dann eben passt oder wenn der Kontext passt, bringen wir den Personen oder versuchen das näher zu bringen. Und wenn auch dann die Leute hören, dass der Standardstuhl zum Beispiel, das bekannteste Produkt von ihm, aus 1934 ist.
Das hast du sehr schön gesagt in Französisch.
Danke,
wow, Standard.
Ja, genau. Sag nicht so Standard Chair. Und wenn der dann, wenn die Leute das dann hören und auch der Hintergrund, dass er für ein Studentenheim entwickelt wurde, dann versteht man auch diese Sturdiness oder diese gravierende Statik des Stuhls und dann ist er wieder cool für ein Restaurant oder so, weil er wirklich unzerstörbar ist. Also wie gesagt, der ist auch für Studentenheim und jeder weiß, wie es umgeht in Studentenheimen und die Dinge gibt es teilweise noch, das heißt, der hat jetzt dann schon ein paar 100 Jahre.
Also, und lebt noch immer gut. Ja. Ja. Simon, ich muss da trotzdem ein Zitat entgegenhalten und zwar, du hast gesagt, wie wir uns heute getroffen haben, sage ich, der Sessel ist wirklich sehr, sehr geil. Wir haben ihn heruntergeholt vom Regal. Ich würde sagen, bei euch ist er eher Dekostück sogar an der Wand. Also alle, die einmal vorbeischauen, sollten sich das unbedingt anschauen. Er schaut wirklich sehr Schmuck da oben aus. Es ist toll. Hier bei Rea in Linz. Du willst schon wieder ausholen, aber ich sage dir jetzt trotzdem das Zitat. Du hast nämlich dann drauf gesagt, ja, wenn man es jemandem erklärt, dann ist es wirklich geil. Privé sagt aber, wenn die Leute es verstehen, braucht man nichts zu erklären. Wenn sie es nicht verstehen, nützt auch Erklären nichts. Ein Zitat von ihm.
Ja, richtig. Und deswegen schätze ich auch dann, weil du das nur mehr auf den Virgil Abloh Limited gegangen bist, schätze ich Virgil Abloh, und ich glaube, das war der Grund, warum sie ihn überhaupt oder warum Fehlbaum und die das entschieden haben, dass er an diese Entwürfe darf und die Töchter leben ja noch von ihm, also die müssen das ja auch entscheiden, weil er quasi durch diese, also er hat diese Holzschale auf maximale Weise reduziert mit einer Plexiglasschale und jetzt sieht man die Metallkonstruktion, was ja, glaube ich, Jean Privé das Wichtigste war, komplett. Die bei dir zum Beispiel verdeckt die Holzschale einen Teil oder den wichtigsten Teil der Konstruktion und durch das durchsichtige Plexiglas bei Virgil Abloh bringt er eigentlich die Schönheit und um das, was Privé war, weil ich glaube, ihm war das wurscht, ob das eine Holzschale ist, weil er hat vorher Metall verwendet, dann nach dem Krieg oder während dem Krieg, wo Metall einfach schwierig zu bekommen war, dann auf Holz gewechselt. Also ihm war, glaube ich, diese Materialität des Metalls, weil er hat ja dann, ich glaube, er war einer der ersten Fabriken, die diese so eine Falz- oder Stahlblechbiegemaschine hatten und auch dieses hohle Stahlblech kannten, war ihm, glaube ich, zuzuschreiben oder einer der ersten, der das verwendet hat. Und das ist auch, wo ich auch Vitra sehr schätze, weil man könnte heutzutage diese Schweißnähte und diese, und darum referiere ich jetzt ein bisschen zurück auf die letzte Folge, wo du mir angesprochen hast, auf Verbindungen.
Ja, genau.
Weil er war ein Meister der Verbindung. Und er hat gesagt, ja, wenn es geschweißt werden muss, dann sieht man die Schweißnaht da. Und Vitra macht es jetzt, wenn man so will, absichtlich noch jetzt schlechter, wenn man so möchte, wie es heutzutage möglich wäre, weil es ein Stilmittel des Designs ist.
Er sagt, gebogen, gepresst, gestaucht statt geschweißt.
Ja.
Eigentlich spannend. Da kommt seine früheste Lehre hervor wahrscheinlich, genau, wo er wirklich diese Ideale gelernt hat, der Metallverarbeitung.
Ja, und bei den Paneelen hat er immer versucht, dass diese Verbindungen oder diese Komplexität der Verbindung nicht sichtbar war. Also hat das immer geschafft, sozusagen, dass man wirklich sehr genau hinschauen musste. Und das ist was, wo ich sage, ja, da kann man dann auch Verbindungen dann wieder zelebrieren. Ja. Und wenn es, wie gesagt, notwendig ist, dass es im Stuhlbereich zum Beispiel geschweißt werden muss. Und da möchte ich auch jetzt nochmal kurz sagen, und das ist auch natürlich jetzt nicht nur meine Meinung, sondern da ist Rolf Fehlbaum, gibt es glaube ich auch ein Interview, wo er das sagt. Und das finde ich überhaupt das Faszinierende, weil ja, ein Stuhl wird immer als das höchste Design, also ein Stuhl ist immer, gilt als schwierigstes zu designende Möbelstück, ja. Und jeder versucht es und will bekannt werden dafür und was auch immer. Aber Jean Privé hat geschafft, dass er einen Tisch designt. Als einer der wenigen. Und er hat durch diese Trapezformen, also das sind für mich, wenn du mich fragst, muss ein Tisch Design sein? Sage ich, nein, weil ein Tisch hat vier Beine und eine Tischplatten.
Aber dieser
und
nicht.
Die meisten Tische sind rechteckig, haben Außenfüße oder irgendein Wangengestell, was auch immer. Da gibt es kein Design. Das macht jeder x-beliebige, also da gibt es Firmen noch und nöcher, Tische gibt es halt jeher. Aber er hat geschafft, dass man einen Privé-Tisch erkennt.
100%.
Zu 100%. Und das ist was ich extrem außergewöhnlich finde, wo mir auch jetzt kein zweiter Designer einfällt, wo ich das so spontan und so schnell sagen könnte. Und egal, ob der jetzt aus dieses Holz untergestellt hat, das Metall untergestellt oder der Gesamte aus Metall ist, wie der Trapez-Table, du weißt sofort, dass es ein Jean Privé-Produkt ist, wenn man schon mal was von einem Designer gehört hat. Und das ist für mich das Faszinierende, dass er mit so einem banalen Möbelstück wie am Tisch geschafft hat, seine Eigenständigkeit zu beweisen und dieses Designmerkmal durchzuziehen. Und das ist was, wo ich sage, da kannst du 100 Stühle entwerfen, ein Tisch ist nur viel schwieriger, weil es so banal ist.
Aber gehen wir einen Schritt weiter. Er hat doch eigentlich mit dieser Formensprache nicht nur seinen eigenen Stil im Möbeldesign durchgezogen, sondern in allem. Er hat dann auch zum Beispiel natürlich die Grenze nicht mehr gezogen zwischen Möbeldesign, Möbelkonstruktion und Möbelbau und Hausbau. Er hat gesagt, im Prinzip ist alles das Gleiche. Alles braucht ein tragendes Konstrukt, nämlich dort, wo die meisten Kräfte auftreten. Genau. Und alles rundum kann leicht sein und kann anders dimensioniert sein. Das ist doch wahnsinnig spannend. Es ist an sich wirklich, der hat sein Leben lang oder zumindest dieses bekannte Leben, wo er konstruiert hat, hat er eigentlich seine Ideale immer nur weiterentwickelt, nie verraten.
Ja, das stimmt. Also er ist ja sehr, sehr treu geblieben. Und er, was ich auch natürlich faszinierend finde, also weil wir zuerst gesprochen haben, also mit Charlotte Perriand hat er sehr enge Zusammenarbeit gehabt, witzigerweise. Ja. Also wo wir ja im Alan Gray Podcast gesprochen haben, die Mitstreiterin, wenn man so möchte, von Le Corbusier, meiner Meinung nach für Großteil der Möbelentwürfe verantwortlich. Die beiden haben sich sehr, sehr ausgetauscht, weil die ja dann nach ihrer Zeit, also nach diesem Le Corbusier Büro und Möbelentwürfen, dann sehr, sehr einfach, wenn man so möchte, oder versucht hat, günstige Möbel zu produzieren. Und das war natürlich was, was ihn auch sehr interessiert hat. Also ihm war wichtig, dass es ein sehr günstiges, klingt heutzutage paradox, wenn man sich anschaut, was die Möbel kosten. Mhm. Aber das ist bei vielen Sachen leider so. Aber ihm war wichtig, dass es zugänglich ist, dass es sich viele Leute leisten können, dass eben durch diese Industrialisierung von dieser Herstellung günstig ist, diese Produkte auch zu erwerben. Und er hat dann eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Charlotte Perriand geführt, wo sie teilweise, sie hat die Farben ausgesucht, er hat ihr geholfen bei gewissen Details und hat er teilweise für sie in seiner Fabrik Möbel produziert. Mhm. Und das ist schon dann auch spannend, 100%. Dass da dann diese enge Zusammenarbeit wiederum gegeben hat. Also das finde ich schon auch wieder sehr faszinierend und auch sehr wichtig zu erwähnen, dass er eben da auch diesen Kollaborationsgedanken gehabt hat und sicher kein so eigensinniger oder sturer oder, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, egoistischer Mensch war, wie sicher ein Le Corbusier war.
Na, ganz sicher nicht. Er hat ja später auch mit vielen Architekten zusammengearbeitet. Und es ist spannend. Ich würde gern noch auf den Standard Chair eingehen, bevor wir dann wegkommen vom Möbeldesign oder von den Möbeln. Ja. Der sagt mir ja sehr viel, wenn man den anschaut, und wir werden es natürlich auf Instagram und so weiter posten, diesmal auch erstmalig dann auf der Website. Würdest du sagen, es ist einfach misslungen, diesen Stuhl preisgünstig herzustellen, einfach weil er nicht ankommen ist, weil er vielleicht zu früh war in seiner Zeit? Weil ich denke mal, wenn es gelungen wäre, dass viele Leute dieses Design gekauft hätten oder als schön empfunden hätten, wenn er viel eingesetzt wäre in öffentlichen Räumen, wofür er ja eigentlich entworfen worden ist, glaubst du, hätte man es dann durchziehen können, diese Preisgünstigkeit? Ist es nur an dem gelegen, warum das nie so passiert ist?
Ich kenne jetzt die Stückzahlen von damals nicht.
Und, sie sind sehr gering.
Ja, also er hat einmal also gibt es ein paar Filmaufnahmen, wo er gefragt wurde, wie viel günstiger seine Häuser wären, und da hat er irgendwie von 20-30% gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt, mit was man es vergleichen sollte. Wenn man es jetzt natürlich mit einem geschnitzten Holzstuhl vergleicht, war es natürlich sicher um einiges günstiger. Wie du zuerst gesagt hast, ist er sicher missverstanden worden, weil er zu früh war seiner Zeit und heutzutage jetzt auch nicht everybody's darling ist. Und das muss man auch sagen, Vitra-Produkte sind einfach nicht günstig. Also das muss man jetzt auch, kann man jetzt als Kritik verstehen oder auch nicht. Da sind ja auch, und das muss man ja sagen, das muss man als wertschätzend auch empfinden, also das sind ja auch erstens mal die Sammlung dahinter. Das sind das überhaupt Privé-Produkte in der heutigen Zeit noch gibt, etc., etc., also da ist Marketing dahinter, also das ist ja nicht nur der Stuhlpreis, sondern da ist einfach dieses Vitra Design Museum, dieser Campus generell, also was da alles dahinter steckt.
Und das Bewahren.
Genau. Und heutzutage muss man auch sagen, dass Metall ist leider nicht mehr günstig. Also gerade jetzt durch diese ganzen Gaspreiserhöhungen etc., also du brauchst viel Energie, um Metall verarbeiten zu können. Das allein schon macht Metall extrem teuer leider. Und deswegen ist es für mich sehr schwierig zu beurteilen, welche Skalierung, weil irgendwann hast du trotzdem, du hast den Stahleinkaufspreis, du hast eben dieses Falten, das wird handgeschweißt. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, kein Schweißroboter. Und es ist ja jetzt nicht auf die heutige Zeit getrimmt, sondern man macht ihn jetzt nach den Originalplänen von damals. Von dem her gesehen, ja, das Produkt jetzt als günstiges Produkt, da müsste man, also das günstigste Produkt, oder wenn man es jetzt vergleichen möchte, ist heutzutage dieser Monoblock, dieser Kunststoffguss, der wie ein Joghurtbecher hergestellt wird, der, keine Ahnung, 10 Euro im Baumarkt kostet. Das ist heutzutage das günstigste Sitzmöbel, das es überall gibt, das auf der ganzen Welt
produziert. Ja, aber genau das macht ja auch unsere Welt kaputt irgendwann.
Wenn
man
natürlich
mehr geht und weiß, was da drinnen schwimmt, dann weiß man, dass diese Erfindung wir uns ganz gut ersparen hätten können. Ja. Nämlich, dass Kunststoffe so unglaublich günstig sind. Ja. Weil Kunststoffe sind ja per se nichts Schlechtes. Aber eben diese wahnsinnige günstige
Herstellung. Diese Wegwerfmentalität dahinter. 100%. Weil natürlich, wenn was 10 Euro kostet, dann ist dir jetzt auch nicht wichtig, ob der bei einer Party wer mitnimmt oder zerbrochen wird oder im Restmüll landet, wenn jetzt natürlich ein Stuhl 400 Euro kostet, ist das ganz was anderes. Dann ist halt eine andere Wertigkeit dahinter, ist klar.
Glaubst du, kann Massenprodukt Klassiker werden? Oder widerspricht sie das per se?
Naja, Tonet war das erste Massenprodukt.
Und eigentlich zwar
so
richtig. Aber das so müssen richtig. Wir auch mal Folge machen.
Ja, da gibt es eine Folge dann. Ja. Mhm.
Aber es ist spannend. Das heißt, du sagst, es ist kein Widerspruch an sich.
Nein.
Simon, Möbeldesign abgehakt.
Was noch ein witziger Funfact ist, den erwähne ich noch, weil es eben auch sicher damals außergewöhnlich war. Er hat eine eigene Schraube entwickelt, auch der Sessel, wo wir drauf sitzen, aber auch beim Standard, um diese Sitz- und Rückenflächen zu verbinden. Mhm. Man kennt das heutzutage von Schildern und Tableaus und so, da braucht man einen speziellen Schraubenzieher, um das zu wechseln, weil na klar, Studentenheim, die Jugendlichen kommen dann auf allerhand blöde Ideen.
Warst du so drauf?
Ja, wenn du mir so einen normalen Schrauben da hingeben hättest, hätte ich sicher mal probiert, den während der Unterrichtsstunde zu betätigen, wenn man so sagen möchte.
Aber da ist ja irgendein Vogel bei Prouvé dahinter, denn er hat gesagt, der Benutzer sollte auf den ersten Blick erkennen, wie ein Möbelstück zusammengesetzt ist.
Ja.
Warum?
Ich glaube, ihm war die Einfachheit und das Verständnis eben wichtig. Und
die Konstruktion.
Die Konstruktion. Und man hat immer gesehen, er hat jetzt ja keinen Hehl draus gemacht, dass das ein Stuhl ist. Und der war einfach hinten, wo die meiste, also braucht man nur das Thema Sesselreiten im Studentenheim und so weiter am Tisch bringen. Da hat der einfach am stabilsten sein müssen. Und das sagt der Stuhl ja aus. Also der sagt, ich bin ein massiver, stabiler Stuhl mit dem Hinterbein. Und heutzutage erkennt man halt durch dieses trapezförmige Hinterbein natürlich, dass es ein Privé-Entwurf ist.
Weißt du,
das wollte er sicher nicht. Das ist halt dann so entstanden.
Ja. Aber weißt du, warum seine Tochter sagt, warum das so ist? Hast du das gehört von ihr, die ja seinen Nachlass verwaltet jetzt, die drauf schaut, genau. Ja. Die sagt, sie kann sich an keinen einzigen Tag erinnern, wo ihr Vater nicht am Sessel oder am Stuhl gesessen ist, beides, und am Hinterbein balanciert hat.
Okay, ja, das habe ich tatsächlich.
Spannende Geschichte eigentlich.
Spannend, ja. Kann ich nachvollziehen, mache ich auch gern.
Ja, absolut. Und er sagt ja, oder er hat gesagt, dass er alles so konstruiert, dass die tragenden Teile einfach die Verstärkten und die Starken sind. Die anderen können filigran sein und das sehen wir jetzt dann auch bei den Häusern, aber dieser grundsätzliche Rahmen, der tragende Rahmen ist bei allem da. Sieht man bei dem Sessel, wo wir drauf sitzen, sieht man beim Standard, sieht man aber jetzt auch bei den Häusern, zu denen wir jetzt kommen. Ich gehe jetzt ein bisschen fast forward. Das Ganze, also das Leben geht weiter, er hat seine eigene Firma, hat tolle Kooperationen, macht Möbel, die heute als Insider-Klassiker gelten, würde ich sagen. Du hast vorher gesagt, guter nicht nur die Sammler lieben seine Stücke, sondern auch Architekten, einfach Leute, die sich mit der Konstruktion auseinandersetzen und die vielleicht ein bisschen tiefer in das ganze Metier eingehen. Und Aria erzählt Hörerinnen und Hörer ab jetzt. Die finden es auch ziemlich cool, wenn man die Geschichte kennt.
Hoffentlich.
Dann findet man auch die Stücke sehr toll. Also das kann ich zumindest einmal sagen. Ihm ist aber dann was dazwischen gekommen in seinem Leben, und zwar der Krieg. Der hat sicher sein ganzes Denken und sein Werk etwas ausgehebelt. Er war dann in Frankreich unterwegs, er hat sie angepasst, das muss man auch sagen, jetzt nicht dem System, sondern er hat sie der Aufgabe angepasst.
Gegner.
Er war La Résistance, genau, er war genau. im Widerstand.
Er war sogar dann kurz Bürgermeister
von Das war nach dem Krieg, aber das Spannende finde ich auch, er war in der Résistance sehr bekannt für seine Werke, die er gemacht hat, als der Schmied. Also das war sein Codename und beachtlich ist auch, dass er eigentlich immer Zeit seines Lebens im Krieg sich mit der Zeit danach beschäftigt hat. Er hat immer darüber nachgedacht, wie wird es dann wieder weitergehen. Er hat nie daran gezweifelt, dass es Frankreich sein wird, das als Staat aus dem Ganzen herausgeht. Und er war dann eigentlich auch bereit, mit Konstruktionen von Häusern auf die Probleme nach dem Krieg einzugehen. Und deshalb jetzt eben diese kurz aufbaubaren und abbaubaren und versetzbaren Häuser. 6x6, genau. 9x6 waren die. Mhm. Und innerhalb von 7 Stunden zu 4 aufbaubar. Genau. Eigentlich ein Wahnsinn. Er hat gesagt, es ist viel zerstört worden, da müssen wir was machen dagegen. Und hat diese Häuser so gebaut, dass sie zwar mit dem Rahmen, genauso wie die Sesselstühle und alles Mögliche, getragen werden, aber so leicht verpackbar und verschiffbar sind, wie es nur geht.
Genau. Und ich finde es, also ich würde mir sofort, wenn ich jetzt irgendwo ein Urlaubsdomizil hätte, sowas, also ich finde es ästhetisch sehr schön, gerade diese schräge Glasscheibe, die er dann da
zum Rausklappen, gell?
Nein, sie war fix.
Ah, sie war fix.
Sie war fix. Aber das war so ein kleiner Gimmick sozusagen, also er hat quasi die Stärke genutzt, um diese Scheibe zu tilten, was natürlich dann unten mehr Raum gibt und natürlich optisch natürlich eine Spannung reinbringt. Und das Ganze, ja, wie gesagt, ohne tragende Wand, ohne Säule, hat nur dieses Portal gehabt, das er immer weiterentwickelt hat. Das war vorher so ein V-förmiger Rahmen und dann hat er das quasi mit diesem, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, mit diesem geraden Element oben, was natürlich dann mehr Raum dazwischen hervorgebracht hat und auch stabiler war. Und ja, eben wie du sagst, sehr schnell aufbaubar, auch dann sehr schnell abbaubar natürlich und ja, gut vorproduzierbar war und ein bisschen an Connex natürlich zu heutigen oder zu jetzt kann man natürlich machen, weil ich finde, eine Holzbauweise, das wird auch in Zimmereien vorproduziert, das würde eigentlich wieder in diese Richtung gehen. Also da ist die Dämmung drinnen, da ist die Leerverrohrung für die Elektrik drinnen. Also man könnte das schon machen heutzutage. Man müsste einfach sich auf ein Raster einigen, auf ein Design einigen. Aber es wäre möglich, dann in der Holzbauweise sozusagen auch so zu machen. Also das ist eigentlich die Weiterentwicklung oder die Idee, was er gehabt hat, auch dann in der Jetztzeit. Also es gibt natürlich Firmen, die an sowas dann auch arbeiten. Aber es ist trotzdem halt immer custom, wie sie gemacht werden. Also wie gesagt, da könnte man natürlich dann schon industrieller werden.
Spannend, gell? Leider gibt es nicht mehr sehr viele von diesen Häusern, weil sie einfach nicht für die Ewigkeit gedacht waren. Es sind auch nicht so viele hergestellt worden, wie ursprünglich gedacht, weil einfach trotzdem die Franzosen dann ursprüngliche Häuser wieder aufgebaut haben und so weiter. Aber es war an sich sogar ein Auftrag von der Regierung, dieses Haus zu entwerfen und dann zu machen.
Mir gefallen ja am besten die, weiß nicht, ob du die gesehen hast, wo die Ecken und so leicht rund sind. Also die finde ich optisch Bombe. Also das ist mit diesen Aluminium-Verkleidungen dann bei den Fenstern und diese runden Ecken bei den Paneelen. Also wunderbar, also fantastisch.
Aber es ist doch so mit dem heutigen Auge, zumindest mit unserem Auge, wo wir uns immer wieder mit Design beschäftigen, könnte man das uns sehr, sehr leicht vorstellen, das heute auch zu bauen. Auch hier wieder ein bisschen dieser Ansatz, den ich vorher gebracht habe, dass er etwas seiner Zeit voraus war.
Absolut, ja. Also, aber wie gesagt, man darf nie vergessen, wir sind in Österreich mit sogar 9 oder wahrscheinlich 9 Baugesetzen, Ö-Normen.
Ich finde das viel zu wenig.
Lächerlich. Und das ist natürlich nicht mehr möglich. Ja. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Aber ja, wie du sagst, also rein formal und optisch, gerade so als eben, ja, oder stell dir vor, du hast ein groß genuges Grundstück, hast Kinder und sagst, es ist halt effizienter, dass statt am Kinderzimmer oder dass man ein riesen Einfamilienhaus baut, dass man für Kinder quasi ein eigenes Gebäude macht, das ist jetzt sicher umstritten, aber was man nachher wieder abbauen kann und vielleicht dann irgendwo als Ferienbehausung nutzen kann. Fände ich vom Gedanken her natürlich spannender, als wie jetzt ein riesen Einfamilienhaus zu bauen.
100%.
Wo ich 12 Kinderzimmer drinnen habe, die nachher, wenn die Kinder ausziehen, und das muss man ja auch sagen, die meisten Leute bauen ja, wenn die Kinder, keine Ahnung, sagen wir mal 3, 4 sind, und dann, wenn es hergeht, gehen die mit 14 irgendwo in eine höhere Schule ins Internat. Das heißt, du baust ein Haus für 10 Jahre. Was ist was sind 10 Jahre im Lebenszeitraum eines Hauses? Ja? Also die Anwendungen wird es natürlich, glaube ich, noch und nöcher geben für sowas, was eben flexibel, modular ist. Und das wird, glaube ich, in Zukunft eben wieder mehr Stellenwert kriegen, wie es jetzt die letzten, sagen wir mal, 40, 50, 60 Jahre gehabt hat.
Ich glaube auch, damit sprichst du eigentlich was Wichtiges an. Denn die letzten 40, 50, 60 Jahre ist Privé dann an sich ziemlich verschwunden. Das ist ein harter Cut.
Ja.
Er hat dann natürlich noch diese Maison démontable, wie die Kassen haben, hat er dann auch noch gebaut zum Einsatz zum Beispiel in den Kolonien.
Mhm,
ja, genau. Auch ein umstrittenes Thema natürlich, aber es ist Tatsache, Frankreich hat ja Kolonien gehabt.
Ja.
Er hat dann sogar ein Tropenhaus gebaut, das ausgelegt war, einerseits auf die schnelle Montage, andererseits auf die halt sehr heißen Temperaturen und die große Luftfeuchtigkeit. Aber er ist dann demontiert worden, muss man sagen. Also er hat dann Investoren in seine Firma hereingeholt. Die Firma war groß,
ich glaube, das hast du vorher schon gesagt. Ja, 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und er hat seine Fabrik verloren.
Genau.
Und das ist sicher ein Cut in seinem Leben. Und er hat sogar ein Hausverbot dann bekommen.
Richtig. Also er war dann nur kurz Geschäftsführer.
Genau. Und dann haben sie ihm Hausverbot gegeben. Und das ist natürlich, ich verstehe ja, wenn man sowas aufbaut und auch so sozial führt wie er, dann ist er das wie eine Familie. Also für den waren sicher diese 200 Mitarbeiter wie Familie. Und ist, glaube ich, dann sicher mit einem, ja, muss man jetzt gar kein großes Ego haben, aber sicher verletzlich dann sozusagen. Oder wenn die eben dann in eine andere Richtung wollen, wo du nicht mehr dahinter stehst, wo es nur mehr um einen Profit geht oder nur mehr um einen Kommerz etc. Ich weiß nicht, da gibt es ja sehr wenig Aufzeichnungen dafür, was da dann genau vorgefallen ist oder wer diese, das war irgendwie so Aluminium-Français irgendwie so. Ja.
Genau. Er hat da einfach im Prinzip die Großindustrie hineingelassen.
Ja. Genau.
Und das war das Problem. Mhm. Er sagt, das Jahr, in dem ich gestorben bin, ich glaube, das drückt aus, wie es ihm nahegegangen ist.
Genau.
Mhm.
Genau.
Und dann ist er verschwunden und das teilt er eigentlich mit der Eileen Gray, wenn man ehrlich ist.
Mhm.
Es gibt ab dem Zeitpunkt kaum mehr Entwürfe. Man weiß, er hat immer wieder für Architekten gearbeitet. Das heißt, er war sehr geschätzt, glaube ich, weil er ein guter Konstrukteur und ein guter Erzeuger war. Aber im Prinzip ist sein Werk dann zu Ende und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich habe mich dann nur mit diesen Jahren ein bisschen besser beschäftigt, ein bisschen eingehender, und man hat das Gefühl, es hat immer wieder Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter gegeben, die sein Werk so sehr geschätzt haben, dass sie ihm immer wieder helfen wollten, wieder auf die Beine zu kommen, aber so richtig gefruchtet hat es nicht. Wir haben zum Beispiel im Vorgespräch angesprochen, er war dann plötzlich Vorsitzender im Gremium zur Architektur vom geplanten Centre Pompidou.
Nein, er war Präsident, wenn man, also in Frankreich nennen die das so.
Präsident.
Genau, also in dem Sinn Vorsitzender der Jury, die diese Wettbewerbe juriert haben.
Mhm.
Also er war quasi Chefvorsitzender der ganzen Wettbewerbe und hat sie dann quasi für Renzo Piano und Rogers ausgesprochen, der dann auch letztendlich umgesetzt wurde und heutzutage natürlich weltberühmt ist, diese Glaspyramide.
Diese Inside-Out.
Genau, Centre Pompidou, also das ist, ja, kann man sich gar nicht mehr ohne vorstellen. Also wenn man die Bilder sieht, der Baustelle, also es muss eine irre Maßnahme gewesen sein, das umzusetzen. Das kann man sich eh nicht mehr vorstellen. Aber natürlich, also den Ansatz, und da gibt es ja sehr viele Parallelen, wo man sagen kann, ja, Renzo Piano wird sich sicher mit Jean Prouvé auseinandergesetzt haben und seinen Lehren, weil er war ja dann schon auf der Universität, und deswegen ist er auch, glaube ich, heutzutage noch so geschätzt bei Architekten. Also er war dann als Lehrender und auf der Universität sehr geschätzt mit seinen Ansichten und mit seinen Lehren, heutzutage noch. Und deswegen gibt es auch so viele Fans, die Architekten und Architektinnen sind. Und ja, sie haben, Gott sei Dank, muss man jetzt dann im Nachhinein sagen, ihn da zum Präsidenten der Jury gemacht, der das dann auch durchgeboxt hat, das Projekt. Ich kenne es, muss ich sagen, die anderen entwürfen nicht oder die anderen Architekten nicht, die da mitgemacht haben. Aber das waren sicher Kapuzunder dabei zur damaligen Zeit. Und damals waren Renzo Piano und Rogers sicher nur sehr jung, ja, wo das umgesetzt wurde oder entworfen wurde, muss man sagen. Ja.
Es war in den 70er Jahren und es ist bis heute, ja, ehrlich gesagt, ein unglaublich mutiger Entwurf, der da mitten in Paris steht.
Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es schon so alt ist. Ja. Das ist
völlig irre.
Könnte aus den 90ern auch sein.
Glaubst du, war er eher Wegbereiter als wirklich Gestalter? Weil man muss schon sagen, ich glaube, dass auch sehr viele mutige Entwürfe Wegbereiter gehabt haben, die vielleicht aus der Geschichte dann wieder verschwinden. Jean Prouvé verschwindet nicht, aber er ist trotzdem nicht so groß wie zum Beispiel die Architekten, die du gerade genannt hast. Glaubst du, war er Wegbereiter für eine neue Zeit? War er wichtig?
Er war hundertprozentig wichtig. Mhm. Also er war in dem Sinne, und ich glaube, er ist nach wie vor wichtig, weil er einfach die Relevanz hat, was eben diese Fassadenstrukturen, Paneele, diese Lochdurchbrüche, also alles, was Fassadenbau, Fassadenstrukturierung und dann eben letztendlich auch die Herstellung dessen oder derer verbindet, natürlich eine extreme Relevanz hat. Und auch wenn man die modularen Tankstellen hernimmt, die er entworfen hat, also heutzutage, es gibt ja jetzt halt Renderings und du kannst das halt dann anschauen. Also das ist super spannend, wie er sich das vorgestellt hat, ohne Computer und ohne Rendering, wie sie dann sowas zusammensetzt und wie, also dieser extreme Modularismus, also dieser modulare Aufbau, finde ich irrsinnig spannend, dass er da so weit in die Zukunft gedacht hat. Und das finde ich ja heutzutage eigentlich am wichtigsten. Oder das ist ja, was wir auch verfolgen in Projekten, dass es nicht mehr statisch ist, weil du veränderst deine Wohnsituation, du veränderst deine Familiensituation. Auch Büros nur stärker, die verändern sich, kann man sagen, ja, jährlich. Und je modularer und je veränderbarer die Möblierung oder auch die Architektur ist, desto einfacher kann man dann mit Änderungen umgehen. Ja. Je statischer und je verbauter was ist, desto schwieriger, weil es weiß ja jeder, der schon mal tragende Wand rausreißen wollte oder niederbrechen wollte, das ist einfach nicht so einfach.
Das stimmt. Simon, wir sind fast am Ende.
Hab's befürchtet.
Es macht Spaß, gell?
Naja, es ist einfach wieder so ein großes Thema einfach und das ist ja das Spannende. Es ist, wie gesagt, er hat, kann man sagen, zur gleichen Zeit gelebt wie Alan Gray. Sie sind fast gleich alt geworden.
Die haben ein ähnliches Schicksal.
Frankreich, gleiches Land, ähnliches Schicksal. Und trotzdem komplett unterschiedlich, auch von der Stilistik, von den Möbeln. Also komplett unterschiedlich und trotzdem einfach für jeder für sich extrem spannende Person, die ich tatsächlich gern persönlich kennengelernt hätte.
Ja. Das stimmt, aber deswegen liebe ich diesen Podcast auch so, weil er halt einfach Licht ins Dunkel bringt, zumindest für mich und ich glaube für viele da draußen, ehrlich gesagt. Was auch beide verbindet, ist das, dass sie plötzlich heute in den ganz, ganz großen Sammlungen auftauchen mit ihren Prototypen. Ja. Ich habe ein paar Zahlen mitgenommen, zum Beispiel das Tropenhaus, von dem wir gesprochen haben. Da gibt es noch eines, und zwar nämlich den Prototypen. Er hat immer sehr schnell Prototypen produzieren lassen. Genau. Also man sagt ja zum Beispiel von den Möbeln, innerhalb von 2-3 Tagen sind die noch nach seinem Entwurf gebaut worden in der Fabrik oder im Büro. Auf jeden Fall das Tropenhaus, 5 Millionen Dollar. Der Tabel Trapez, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber ich bin jetzt nicht 100% sicher. 1,2 Millionen. Wahnsinn.
Aber der ist nach wie vor in der Kollektion bei Vitra, zum Glück. Also den gibt es nach wie vor, liebe ich den Tisch. Also ist einer.
Der steht sogar in Linz unten, habe ich vorher gesehen.
Nein, das ist der EM. Das ist der EM-Table,
Prominente Sammler gibt es, habe ich auch rausgesucht. Brad Pitt zum Beispiel oder die Prada Collection hat die Werke. Ich hätte da noch, weil du Vitra angesprochen hast.
Jetzt gibt's, muss man, also
es ist also toll,
Vitra muss man nennen im Zuge von Jean Prouvé, weil es sonst keinen Hersteller geben würde, der sich da rüber getraut hätte, weil es, wie gesagt, kein kommerzielles Produkt ist in dem Sinne, was jetzt an eben große Fanbase oder große Wirkung auf jetzt einen Laien hat. Ja. Mhm. Und deswegen muss man Vitor da so insbesondere nennen, weil Rolf Fehlbaum und den seine Weitsicht, das ist das, was ich am meisten schätze, die er hatte, egal ob es in der Architektur oder im Möbeldesign ist, das ist einfach irre. Ja. Mhm. Mhm.
Aber was macht so eine Wiederauflage alter Stücke mit dem Wert der Sammlerstücke, mit dem Wert der Prototypen? Wird das dann befeuert? Wird es dann weniger geschätzt? Was glaubst du? Ich weiß es nämlich.
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Und das Original aus der Originalfabrik und aus der Zeit wird nie zu ersetzen sein von einer neuzeitlichen Produktion. Mhm.
Ja. Sie sind nur deutlich gestiegen.
Ja, weil die Bekanntheit steigt.
Absolut. Weil es plötzlich trotzdem im Auge von Insidern gewesen ist. Und die Stücke sind, glaube ich, um ein Drittel nochmal gestiegen. Ja. Unglaublich. Wir hätten investieren sollen in den Sessel
damals. Das wäre ein gutes Investment gewesen. Ja. Also ich glaube, er kostet damals entweder 2.600 oder 3.600. Ich weiß leider nicht mehr auswendig. Und ja, hat sich verzehnfacht, kann man sagen. Ist natürlich ein gutes Investment.
Gutes Investment.
Vor allem, er ist noch nicht so alt. Also denn das ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre her oder so.
Großartig. Simon, ich habe noch ein paar Tipps, die werden wir in die Shownotes packen. Es gibt einige Bücher.
Genau.
Wirklich tolle Bücher, mehrbändige Werkmonografien zum Beispiel. Also es gibt sehr schöne Fotografien von den Stücken, von den Prototypen. Es gibt aber auch Filme, Jean Prouvé zum Beispiel, L'Architecte du Mieux, Arte Doku, also wirklich toll. Was hast du gesehen?
Ich habe mir ein paar angeschaut, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich die insbesondere gesehen habe, aber danke für den Tipp auf jeden Fall.
Wir werden es, wie gesagt, in die Shownotes packen, aber drei Sachen würde ich noch ganz gern nennen, denn es gibt drei permanente Ausstellungen und das heißt schon was, ja. Das ist Vitra Design Museum Eklar Weil am Rhein, von dem haben wir gesprochen. Genau. Du warst schon unzählige Male dort, ich noch nie, das werden wir nachhören, haben wir gesagt. Wir würden ganz gerne mal eine Folge von dort machen.
Genau.
Das machen wir fix. Dann gibt es die Galerie Patrick Séguin in Paris.
Der, muss man sagen, das war sein größter Förderer. Also der hat vor Fehlbaum ihn entdeckt, wenn man so möchte. Also der hat diese Stücke auch sehr offensiv angekauft und der war sicher der, wo man sagen kann, das war der, der es erkannt hat. Ja.
Und das Letzte ist das Haus von ihm persönlich. Auch das gibt es immer noch. Und das ist das Letzte, würde ich sagen, was wir erzählen.
Auch wunderbare Geschichte.
Tolle dazu, Geschichte.
Weil da sieht man auch, wie beliebt er, glaube ich, oder geschätzt er war, weil das hat er mit Freunden und Mitarbeitern auch in einer sehr schnellen Art und Weise dann auf einem sehr schwierigen Grundstück in Eigenregie gebaut. Die haben ihm alle geholfen.
Die ehemaligen Mitarbeiter sind gekommen.
Genau,
die Tochter sagt,
das ist eine sehr schöne Geschichte.
Haben die das Gewand weggeworfen und haben das ganze Wochenende
gehackelt. Sind am Sonntagsgewand gekommen und sind dann geblieben und haben das aufgestellt.
Weißt du, woraus er das Haus gebaut hat?
Nein, ehrlich gesagt nicht.
Aus den übrigen Teilen seiner Prototypen.
Okay.
Das heißt, es ist ganz viel verbaut von dem Truppenhaus, ganz viel verbaut von dem 9x6 Meter.
Schau, ob ich auch was gelernt hätte, das ist ja top.
Ich hoffe, dass du jedes Mal wieder was lernst.
Ja, ich muss jetzt sagen, muss ich da einmal Lob aussprechen. Bist immer besser vorbereitet als ich. Hast natürlich auch schön dein iPad, bin ein bisschen neidig manchmal. Vor allem, du bist der Zitatemeister.
Ja? Aber es ist ja toll, wenn man Zitate findet, oder?
Absolut.
Ja. Auf jeden Fall, das Haus steht noch und es ist in der Stadt, im Stadteigentum von Nancy und es ist vermietet an einen Architekten, aber im Pachtvertrag steht, dass er, ich glaube, monatlich gewisse Tage aufsperren muss und für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Und das Haus ist toll.
Naja,
es ist einfach genau das, was sein Werk ausgemacht hat. Ja. Und zum iPad muss ich noch was dazu sagen und zu meiner Vorbereitung. Meine Mutter hat mich gelobt. Sie hat gesagt, unglaublich, wie du vorbereitet bist.
Weil du so schön sprichst im Vergleich zum Salzkammergut-Podcast.
Ist sie nicht gewohnt.
Ja. Ist ja schön, ein Lob von der Mama ist,
ist immer super.
Das, was sich jeder Mensch wünscht, oder?
Die Mama ist immer die Erste, die man schreibt. Sowohl beim Salzkammergut-Podcast als auch bei Aria erzählt.
Das freut mich natürlich.
Mir auch. Simon. Das war eine tolle 8. Folge.
Ja.
Ich freue mich auf die nächste. Viel Spaß beim Hören da draußen. Schaut's auch wirklich. Kommt zur Area in Linz. Gibt's in Salzburg und in Wien auch Stücke?
Ja, wir also schaut's zur alle Area drei Standorte. Wir sind selber sehr große Fans von Privé und haben auf alle drei Standorte die Entwürfe.
Genau. Also unbedingt schaut's einmal rein. Egal, wenn es nur durchschaut, es ist wirklich immer eine Freude, wenn ihr bei Area reinschaut. Es gibt auch guten Kaffee, es gibt überall die Menschen, die sie gut auskennen. Sprecht es auf den Podcast an, da freuen uns wir beide drüber. Geht auf Instagram, folgt uns dort, Facebook genauso, würde uns sehr, sehr freuen. Drückt die Klingel, das ist eine der wichtigsten Geschichten, sowohl auf Spotify als auf Apple Podcasts. Das hilft uns extrem und erzählt von unserem Podcast. Also ich habe es am Anfang gesagt, die Community wächst, aber wir wollen nicht, dass das jetzt stockt, sondern die muss weiter wachsen. Wir wollen diese tolle Botschaft des Designs hinausbringen in die Welt. Und ja.
Die Themen gehen uns nicht aus, also es gibt nur so viel zu erzählen.
Genau.
Und deswegen, genau, wie du sagst, wir freuen uns über jede Weiterempfehlung und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.